Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zur zweiten Ausgabe unseres Alfred Hitchcock Specials, das wir in der letzten Ausgabe begonnen haben. Und natürlich gibt es viel zu erzählen über Alfred Hitchcock, dass es gar nicht in eine Episode passt. Wir möchten es jetzt gerne fortführen. Und in der letzten Episode habe ich schon angeteasert, ich möchte ganz kurz auflisten, für welche Filme Alfred Hitchcock zumindest mal nominiert war. Er hat selber nie einen Oscar gewonnen. Und bevor ich das mache, Adrian, schön, dass du auch wieder da bist.
Hallo, lieber Michael.
Schön. Super. Also seine erste Nominierung hatte er 1941 mit Rebecca für beste Regie, 1942 gleich mit Verdacht, das war aber Oscar für den besten Film, den ja eigentlich dann die Produzenten bekommen, 1944 mit Das Rettungsboot für beste Regie, dann hat er 1945 die Nominierung für Ich kämpfe um dich bekommen. 1954 dann wieder Das Fenster zum Hof. Darüber haben wir ja in der letzten Ausgabe schon gesprochen. Und natürlich haben wir auch schon über Psycho gesprochen, wo er auch 1960 nominiert wurde für die beste Regie. So, gewonnen hat er nie. Und was ich jetzt nur wissen wollte war, ich habe mal kurz angeschaut, gegen wen er eigentlich verloren hat. Weil es ist ja eine Sache, keinen Oscar zu gewinnen. Eine andere Sache ist es, wenn es einfach ein besserer Film gab, ne? Ja. Und tatsächlich bei Rebecca 1941 hat den Oscar für beste Regie John Ford gewonnen für Früchte des Zorns. Ja. Und ja, das ist halt so, ne? Das ist natürlich auch ein ganz hervorragender Film. Ja. Psycho 1960 hat Alfred Hitchcock gegen William Wyler verloren mit Ben Hur. Das ist natürlich auch ein
Dutzend Oscars.
Ja, genau. Und als er 1944 für Das Rettungsboot nominiert war, hat er gegen Michael Curtis Casablanca verloren. Ja. So, und wenn man natürlich diese drei Superkracher anschaut, ja, dann muss man natürlich sagen, die haben es natürlich sehr verdient.
Ja.
Bei den anderen drei Filmen tatsächlich, die sind mir nicht bekannt gewesen. Ja, also 1942 bei Verdacht hat als bester Film hat John Ford gewonnen, Schlagende Wetter. Und bei Das Fenster zum Hof hat der Film Verdammt in alle Ewigkeit von Fred Zinnemann gewonnen. Und bei Ich kämpf um dich hat gewonnen Der Weg zum Glück von Leo McCarey. So. Das heißt also, er hat auch gegen ganz sicherlich gute Filme verloren, aber an die man sich nicht mehr so erinnert.
Ja, aber damals schon, ja, heute vielleicht nicht mehr, damals schon, ja, mhm. Und erstaunlicherweise die besten Filme von ihm, wo er dann auch seine Nominierung bekommen hat, ne, sind immer die stärksten Frauenfilme gewesen.
Ah ja, genau.
Ja, ja. Also, jetzt fangen wir ruhig an mit Rebecca. Joan Fontaine hatte die Hauptrolle in Rebecca und in Verdacht.
Mhm. Ach.
Direkt dahinter, ne?
Ja.
Und Rebecca war ja eine unglaubliche Geschichte, eine absolute Glanzleistung für Joan Fontaine, ja? Mhm. Das ist ein Film, der dann auch in den 50er Jahren immer wieder mal gezeigt wurde, noch im Kino als Wiederaufführung, ja? Hängt damit auch zusammen, dass das hier wirklich auch ein großartiger Schauspieler drin war, eigentlich ein Bühnengigant, Laurence Olivier.
Mhm.
So. Und die Geschichte war folgende: Der Laurence Olivier also hat sich verliebt in die Joan Fontaine, sie geheiratet, aber da er ein sehr beschäftigter Mann war, hat er sie mit zu sich in sein Haus genommen, das in Cornwall auf einer Anhöhe am Meer steht, ein düsteres, riesengroßes Haus wie ein Schloss, ne? Und das hat die Joan Fontaine irgendwo in eine psychische Ausnahmesituation gebracht und hängt auch damit zusammen, dass die vorherige Schloss- oder Hauschefin die Rebecca war. Die Rebecca muss eine wunderschöne, traumhaft tolle Frau gewesen sein, ganz jung verstorben. Laurence Olivier, ihr Mann, trauert ihr nach wie vor nach und kann sie auch nicht vergessen. Und diese Rebecca schwebt praktisch permanent gedanklich durch alle Räume. Auch die Bediensteten natürlich bestätigen das immer, dass sie diese Rebecca vermissen und es entsetzlich finden, dass sie nicht mehr da ist. Und schon Fontaine gerät immer mehr in eine Ausnahmesituation mit dieser Figur Rebecca, die wie ein Gespenst über allem hängt und gerät selber in psychische Ausnahmesituationen, ja, mit gestörten Auftritten, mit Selbstmordversuchen und allem Möglichen. Also eine grandiose Leistung von der Joan Fontaine, ja, und kein Wunder, dass da die Oscar-Nominierung da war und bei Verdacht das Gleiche, ne? Auch dies ist eigentlich ein Liebesdrama und nur am Rande eine Kriminalgeschichte. Da spielt neben der Joan Fontaine der Cary Grant. Ne? Mhm. Ja, und da geht es um, deswegen heißt der Film auch Verdacht, um die Frage, will er seine Frau umbringen? Ja. Ja, und im Mittelpunkt ein Glas Milch, ja. Ist da Gift drin oder ist kein Gift drin, ja? Also hier ist, und der Cary Grant ist übrigens Spieler, leidenschaftlicher Spieler, vernachlässigt deswegen auch seine Frau und versucht immer wieder vom Spiel loszukommen, verspricht ihr das auch, ne? Und dann letztendlich also diese Giftgeschichte, ne? Und wer will wen vergiften, ja? Das Publikum weiß dann immer ein bisschen mehr schon als die Protagonisten, aber das ist ein unglaublich reizvolles Spiel, ne? Dieses Liebesdrama, ne, und wer wen umbringen will oder überhaupt, ne, also großartig, ne, insofern beide, also auch Oscar, ne, das hast du richtig formuliert. Und klar, im Rettungsboot, das ist natürlich eine fantastische Geschichte und dass er Oscar nominiert wurde, hat auch damit was zu tun, dass es halt wirklich ein Anti-Nazi, ein Anti-Dritter Reich-Film ist. Das ist mal das eine. Und zum anderen auch hier ist selbstverständlich eine großartige Frau mit im Drehbuch, ne, die also im gesellschaftlichen Leben eine Millionärin und eine große Frau mit der großen Aufgabe, Tallulah Bankhead heißt die, ne? Auch eine Blondine natürlich. Ne? Also muss man in so ein Rettungsboot dann ausgerechnet eine so starke Frau setzen, aber das ist dann wieder typisch Alfred Hitchcock, so wie er es dann halt auch mit Grace Kelly gemacht hat. In allen drei Filmen hat sie tragende Rollen, ja, und sticht auf besondere Weise hervor. Und dann kommen wir noch zu einer weiteren Dame, die Berühmtheit erlangte zur damaligen Zeit und dann bis weit in unsere Zeit hinein und nicht vergessen ist. Ingrid Bergman spielt als einzige, wie auch die Grace Kelly, in drei Filmen von Alfred Hitchcock. Und der erste ist 1946 entstanden, also zu einer Zeit, wo in Deutschland eigentlich noch gar nicht so im Kino ausgewertet werden konnte. Da war ja noch, also Nachkriegszeit, alle Kinos kaputt und so fort. Aber er lief auch und ist dann tatsächlich immer wieder in Wiederaufführung. Ich kann mich gut erinnern, selbst bis in die 70er Jahre hinein, war das ein Synonym für unglaublich schauspielerische Größe. Gregory Peck und Ingrid Bergman in Ich kämpfe um dich. Ne? Und das Ganze spielt, das ist das Erstaunliche, auch noch in einer Psychiatrie, also in einer Nervenklinik oder in einer Klinik, besser gesagt, für Geisteskranke. Ne? Und da tobt sich Alfred Hitchcock natürlich auf unglaubliche Weise auf, der Umgang mit den Geisteskranken, ja, und hier noch eine Kriminalgeschichte mit einzubauen, das ist sensationell und die Bergman hinreißend, ne? Ja. Und im selben Jahr ein Jahr später war das, dann wieder mit der Bergman berüchtigt, ja? Ja. So, und das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Der Film lief dann tatsächlich auch in den 50er Jahren wegen der Bergman, ja, aber hieß dann nicht mehr Berüchtigt oder Notorious, das ist der Originaltitel, sondern Weißes Gift. Ja. Ne? Die haben den Film komplett auf den Kopf gestellt bei der Synchronisation. Ja. Und zwar ist die Ursprungsgeschichte, dass ein angeblicher Nazi-Anhänger vor Gericht gestellt wird und angeklagt wird des Landesverrats. Ja, und dahinter eine Bande, die das verhindern will mit Nazis. Ja, also hier ein ganz eindeutiger Film noch gegen das Dritte Reich und Adolf Hitler.
So, wegen Plutoniumschmuggel.
Ja, so, und da haben die gedacht, in Deutschland, also wegen der Bergmann und Cary Grant auch, müssen wir den Film unbedingt zeigen, aber das wollen wir so nicht zeigen, wie die Geschichte original ist. Natürlich, vom Bild her konnten sie nichts verändern, aber durch die Dialoge. Denn dann waren es auf einmal keine Nazis mehr, die Gangster, ne? Sondern das waren alles Bösewichter, die im Rauschgiftmilieu und als Rauschgifthändler tätig waren. Mhm. Und deswegen hat er den Filmtitel gekriegt in Deutschland, Weißes Gift.
Weißes Gift.
Also eine Anklage an das Rauschgift, ne? Und nicht mehr an die Nazis. Ne? Und dann der dritte Film von der Bergmann, das war Sklavin des Herzens, Under Capricorn, 49 entstanden, 1950 kam er dann in Deutschland in die Kinos, ne? Und der spielt in Australien, ja, ein Melodram, ja. Der Geliebte von der Bergmann war ein Strafgefangener, ne? Auf der Flucht auch, also auch da wieder die übliche Geschichte, schuldig, nicht schuldig, ne? So wie er dann auch mal einen Film gemacht hat, der hieß Young and Innocent, also auch damit spielt er immer wieder das Motiv schuldig oder nicht schuldig, ne? Manchmal die Frau, manchmal der Mann und umgekehrt, ne? Sehr, sehr reizvoll für ihn natürlich, ne? Jetzt gehen wir mal weiter. Einer seiner frühen Filme hieß Erpressung, ja? Und zwar schon 1929, sein dritter Film, ja? Und das sollte man einfach erwähnen. Der Film ist übrigens ganz toll, ne? Natürlich sehr geprägt mit Expressionismus, ne? Mhm. Also er hat natürlich durch seinen Aufenthalt in Deutschland, übrigens, er konnte recht gut Deutsch, gell? Mhm. Ja? Und hat zum Teil dann später bei den Trailern in den 60er, 70er Jahren, die in Deutschland für die Werbung eingesetzt wurden im Kino, hat er die Texte selbst gesprochen, mhm. Ja. Er konnte gut Deutsch, ne? Also 1929 Blackmail, Erpressung, ja, mit Annie Ondra in der Hauptrolle, die Frau von Max Schmeling.
Ach was, ja.
Eine berühmte Schauspielerin in Deutschland, Annie Ondra, ja, wirklich einer der Superstars damals, ne, blond natürlich, ne, und mit Max Schmeling, dem berühmten Boxer und Weltmeister. Verheiratet, ne? Also, er hat schon immer gewusst, wo er zugreifen muss, ne? Oder Madeleine Carroll in 39 Stufen und Geheimagent. Und es muss ich ja nicht alle auflisten, aber richtig, eine darf man da nicht vergessen. Auch selbstverständlich hat er sie einmal eingesetzt, Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich.
Genau, so ist es, ja. Und zwar in dem Film Die rote Lola.
Ach, die rote Lola,
ja, ja. Der ist und immer wieder spielen auch Filme gerne in Spelunken, ja, in Tavernen und so. Und das ist der große Spielort von einer Geschichte, die letztendlich dann halt in einem Liebesdrama endet. Richard Todd wird gesucht wegen Mordes und hat eine Liaison mit der roten Lola, also mit Marlene Dietrich, ist auch mit einer anderen Frau verheiratet, ne? Und das Publikum weiß dann auch ziemlich bald, dass er gar nicht der Mörder ist, ja, sondern seine Freundin, nämlich die Marlene Dietrich, die rote Lola, ja, ihre Geschichte, gell? Aber immerhin, Marlene Dietrich gehört zu seinem Frauen-Ensemble. Ja, dann schauen wir mal weiter, ob ich noch ein paar Namen erwähnen sollte. Eva Marie Saint, selbstverständlich im unsichtbaren Dritten mit Cary Grant. Das ist ein unglaublicher Film, ja. Der Cary Grant ist permanent auf der Flucht vor Menschen, die ihn umbringen wollen, weil er eigentlich auch ein Agent ist, ne, und zu viel weiß, ne. Und das Ganze endet dann in der Wüste im Mittleren Westen, ja, mit, und da komme ich wieder auf die Geschichte, dass er halt gerne auf Dialoge verzichtet und die Kamera und ausgiebige Kamerafahrten dann einsetzt. Da ist die berühmte Szene, wo Cary Grant auf einer Straße in der Wüste läuft und verfolgt wird von einem Flugzeug, das ihn praktisch ermorden will. Und das geht ziemlich lang, diese Geschichte. Oder noch ausgeprägter ist die Geschichte, er klettert am Mount Rushmore in den Köpfen der legendären US-Präsidenten herum, am Mount Rushmore. Ja, und dort muss er dann auch die Eva Marie Saint retten, ja, die dort fast im Abstürzen ist, ne, an einem der Köpfe. Also da sind Szenen drin, die gehen endlos und ohne Dialoge, wie die da drin rumklettern und das Publikum kommt in eine Angstsituation dadurch, was der Hitchcock meisterhaft hinkriegt. Na, man fiebert mit, man will den beiden helfen, ja. Das ist unglaublich, ne? Mhm. Genau. Und dann eine Szene, weil wir gerade bei dem Film sind, oder dazu komme ich nachher in einem anderen Zusammenhang, was Hitchcock sehr, sehr gerne gemacht hat, bei der Montage, sich Gags einfallen zu lassen. Also letztendlich am Mount Rushmore. Mit Mühe greift er noch die Hand von Eva Marie Saint und in dem Augenblick, wo er sie dann fassen kann und hochziehen will, ist abrupter Schnitt und er zieht sie in einem fahrenden Zug ins Hochbett im Schlafabteil hoch. Sensationell dieser Übergang. Ja?
Wahnsinn, ja.
Also er rettet ihr gerade das Leben noch und hat die Hand und als er sie hochziehen will, zack, der Schnitt, ist er in einem Zug mit ihr auf Honeymoon und zieht sie ins Bett hoch in einem Schlafwagenabteil. Das sind Montagen von Hitchcock. Ja,
alles dazwischen kann man sich denken.
Genau, genau. Dann, Moment, Topaz, das ist was Besonderes. Der Film ist ein Spionage-Thriller, spielt in Kopenhagen, in New York und dann vor allem auf Kuba. Ja, im Hintergrund wird dann auch mal Fidel Castro angesprochen und einer der Hauptstellvertreter von Castro ist mittendrin in diesem ganzen Spionage-Drama. So, Michel Piccoli spielt eine Hauptrolle in dem Film. Also da sieht man seine Vorliebe für Frankreich, ne? Und 1969 ist der Film gemacht worden. Also das, die Geschichte mit Truffaut ist, glaube ich, schon davor gewesen. 1962, ja, genau. Also, hatte sehr enge Beziehung zu Frankreich. Und also der Michel Piccoli spielt mit, ja, und Frederick Stafford. Und das kumuliert dann das Ganze, die ganze Spionagegeschichte auf Kuba. Und da sind zwei Frauen in der Hauptrolle, die in diesem Spiel sehr dominant eingesetzt werden. Zum einen die Danny Robin, ja, so, und dann tatsächlich eine Nicht-Blondine, Karin Dorr aus Deutschland, damals ein berühmter Star, die fast in jedem Edgar Wallace-Film auch auftauchte und vielen anderen Filmen, auch in Heimatfilmen und so. Karin Dorr, ne, spielt eine Hauptrolle in Topaz. Man muss sich das vorstellen, ja. Also, wie er zu der kam, das weiß ich allerdings auch nicht, ne. So, und dann Janet Leigh in Psycho, das haben wir ja schon gehabt, ne. So, und dann aber letztendlich Tippi Hedren, ja, mit der er zwei Filme machte und mit der er wohl nicht so richtig zu Rande kam. Die hat dann später ihn vor Gericht ziehen wollen, weil er sexuell übergriffig gegen ihr angeblich wurde. Ne? Und die, aber das hängt damit halt auch zusammen, dass beide Filme, vor allem Die Vögel, eine unglaubliche Geschichte war und er liebte das, wie es Kubrick auch gemacht hat, seine Protagonisten oder Protagonistinnen vorzubereiten in die Rolle. Ja. Also klar, die Geschichte von Die Vögel ist bekannt. Ja, also spielt dann letztendlich in einer Zoohandlung, lernt der Rod Taylor die Tippi Hedren kennen und dann sucht sie ihn auf in der Bodega bei in Kalifornien direkt am Meer, ne? Ja, und um ihn zu überraschen, ja. Und dann fängt die Geschichte mit den Vögeln an, ja. Die dann in Schwärmen immer größer werden, da sieht man die zunächst hocken, da 5 oder 10 Raben, dann waren es immer mehr und am Schluss Hunderte, Tausende, ne, die dann über die Menschen herfallen und Tippi Hedren mittendrin, ja, die hübsche Blondine, ne, so, und um die richtig einzustellen, um das Schrecken in ihrem Gesicht richtig für den Zuschauer greifbar zu machen, hat er die richtig unter Druck gesetzt, ne, und das ist nachgewiesen, das kann man sicher beim Vor kann man es nicht lesen, weil der Film ja später gemacht wurde. Ja, nein, es ist bekannt, ne? Der hat die richtig unter Druck gesetzt, okay, ne? um sie wirklich in eine Angst- und Terror- und Furchtsituation zu setzen, dass man es ihr glaubhaft am Gesicht an, und das muss damit zusammenhängen, dass er dann halt, dass sie wirklich dann mit ihm nicht mehr zurechtkam irgendwo, ne? Dass er dann mit ihr auch noch Marnie gemacht hat, da spielt sie eine Kleptomanin. Ja, und die verheiratet ist mit Sean Connery.
Ach, ja.
James Bond, ne? Ja, und der weiß, dass sie Kleptomanin ist und will sie heilen durch Liebe, ne? Und indem er ihr versucht zu helfen und so fort, ne? Also, das ist eine tolle Geschichte, gell? Auch noch mit der Tippi Hedren, ja? Aber die Geschichte mit den Vögeln, das war schon unglaublich, ne? Also, das so hinzukriegen, das ist, die Leute haben da wirklich Angst gehabt, ne? Und der Film war im Kino einer der größten Hitchcock-Erfolge, ich erinnere mich. Ja, ne? Ja, ich kenne es aus meinem eigenen Kino ja dann. Das war unglaublich, ne? Und er hat sie natürlich auch in die Vermarktung selber reingehängt, ne? Also, er hat auch da den Trailer gemacht, der für den Markt in allen Ländern wahrscheinlich zuständig war, in Deutschland auch, ne? Und hat verlangt, dass folgender Werbespruch auf das Plakat kam von den Vögeln, ja? Und zwar stand da, und das hat er wahrscheinlich umformuliert, Englisch in anderen Sprachen genauso. Er hat verlangt, das war bekannt, denn wir haben uns alle damals als Kinobetreiber aufgeregt, wie kann man sowas machen? Da stand dann groß, na, ihns als Figur sah man natürlich auf dem Plakat, ne, und dann ein paar Vögel über der Tippi Hedren schweben, ja, genau, und dann die Vögel, und dann kam so fett fast wie der Filmtitel oben drüber das Schlagwort: Die Vögel kommt.
Genau, die Vögel kommt. Und
also kommt. Ja. Mit Ausrufezeichen, Imperativ oder die
Vögel kommen. Nein, kein Ausrufezeichen, sondern einfach die Vögel kommt. Ja, und das hat er verlangt, dass das genauso auf den Plakaten steht. Ja, und der Gag war natürlich, ja, dass es, was soll denn das? Ist das falsch gedruckt worden oder was soll das? Die Vögel kommt, ist doch falsch. Ja. Ja, und das hat er genauso gewollt. Das war ein Werbegag und der hat durchgeschlagen.
Weil alle drüber gesprochen haben.
Die Vögel kommt. Unglaublich, gell? Das ist Hitchcock, ne? So, aber jetzt noch um die Blondinen abzuschließen. Familiengrab, ja, das war die Barbara Harris, damals auch sehr bekannt, ne? Eine Millionärswitwe will ihren verschollenen Neffen finden und gibt eine $10,000 Belohnung auf, das soll eine Hellseherin, bei der sie aufschlägt, um nachzuforschen, wo ihr Neffe ist. Und diese Hellseherin ist Barbara Harris, ja, und der bietet sie $10,000, um den Neffen zu finden. Und die ist aber Betrügerin, ja. Ist erstens mal keine Hellseherin, sondern das Ganze ist ein Fake von ihr natürlich, wie es die meisten wohl sind. Und das Zweite, die ganze Recherche, die Suche, gibt dann eine irre Geschichte, ne, die aufgehängt ist natürlich an dieser Hellseherin, ja, die da etwas vertuschen will, um an das Geld ranzukommen, weil sie ja pleite ist und auf der anderen Seite gar nichts liefern kann, ja. Das ist Familiengrab. So, und dann der letzte Name, und das muss man wirklich erwähnen, denn das ist wirklich einer seiner stärksten Filme. die legendäre Kim Novak in Vertigo aus dem Reich der Toten.
Vertigo, ja.
Hast du den mal gesehen?
Den habe ich gesehen.
Es ist unglaublich, ne? Also auch mit James Stewart, der viermal bei ihm mitspielt, genau, den er sehr liebte, Jimmy Stewart, ne? Und der Jimmy Stewart ist Polizist, komplett mit den Nerven fertig, will aufhören und vor allem hat er noch ein Trauma, und das ist typisch. Der Hitchcock macht bei vielen seiner Figuren dann halt irgendwo psychologische Spezialitäten mit rein. Also dieser Polizist hat Höhenangst. Und das muss natürlich prompt auch eine Rolle spielen in dem Film. Denn die ganze Geschichte fängt eigentlich an in San Francisco neben der Golden Gate. Ne? Mhm. Und die Golden Gate, ne, spielt dann auch eine Rolle, was seine Höhenangst anbelangt. Ne? So. Und Kim Novak spielt die Hauptrolle in Vertigo und damit ihr Mann beauftragt den Ex-Polizisten, den Jimmy Stewart, sie zu beschatten, weil er Angst hat, dass die sich umbringt. Ne? Ja, und die hätte Fantasien, dass ihr der Geist der Großmutter erscheint und solche Sachen. Also die ist richtig psycho gestört. Ne? Und er spielt also den Detektiven und entdeckt dann neben der Golden Gate, will die ins Wasser gehen will und rettet sie. Und natürlich verliebt er sich in sie, ne, und so fort. Und da gibt es ein unglaubliches Drama über die psychologischen Defekte von ihm selbst und von ihr und kann das in einer richtigen Liebe enden und so fort, ne. Ein Wahnsinnsfilm. Mhm. Und der ist riesig im Kino gelaufen damals, ne. Vertigo aus dem Reich der Toten.
Und er hat in diesem Film eine Kameratechnik erfunden.
Richtig.
Ja. Willst du es erzählen oder soll ich es erzählen?
Nein, mach du das. Gerne.
Die ist sehr berühmt. Während die Kamera zurückfährt, zoomt man mit der Kamera auf den Darsteller ran. Also das Gesicht des Protagonisten, des Schauspielers, bleibt immer im genau gleichen Abstand, immer in der gleichen Größe. Aber der Hintergrund wird abgesetzt. Und das hat Hitchcock entwickelt, um die Höhenangst darzustellen, dass es so für den Zuschauer im Publikum einen Effekt bekommt, dass der Untergrund, dass der so weit wegrückt.
Ich danke dir, denn das ist ja einer der wesentlichen Punkte in dem Film, wie ich es vorher erwähnt habe. Aber dass er dafür diese Kameratechnik erfunden hat, wunderbar, dass du das gesagt hast. Ne? Macht diesen Film auch dann so besonders, ne? So, und dann also die Technik, die er natürlich selbstverständlich, er hat ja übrigens an einer Kunstakademie studiert, und hat auch Zeichnen gelernt. Er hat eine große Begabung gehabt und das hast du richtig gesagt. Über diese Begabung ist er dann letztendlich in der Filiale von Paramount, von Zucker. Das Hauptstudio war in Hollywood, ne? Mhm. Und die Niederlassung, die Filiale in London. Und die haben dann halt seine Begabung für das Zeichnen entdeckt, ne, und ihn eingestellt, zunächst mal Zwischentexte schreiben, und dann hat er sich da hochgedient. Am Schluss, weil die gemerkt haben, er hat eine unglaubliche Begabung. Ne? Mhm. Er hat die Storyboards gezeichnet. Ne? Mhm. Und bei all seinen Filmen hat er Zeichner gehabt, angestellt, die Storyboards gezeichnet haben. Zum Teil hat er auch Teile davon selber nach wie vor gemacht. Ne? Das war für ihn ganz wichtig. Ne? Also kein Film ohne Storyboards, also im Vorfeld schon durch Zeichnungen die einzelnen Szenen anlegen, ja, und damit wusste auch schon der Kameramann, wo er durch das Storyboard seine Kamera positionieren konnte oder wo er seine Gegenschnitte ansetzt und so fort. Ja, also das war eine große Leidenschaft von ihm, ne? Und dann war es klar, wer ein Storyboard zeichnen kann, der ist ja praktisch schon ein halber Drehbuchautor. Mhm. Ne? Und so wurde ihm erlaubt, dass er dann auch bei Drehbüchern mitwirkte, bis er dann seine eigenen Drehbücher entwickeln durfte. Und dann schließlich hat er auch dann die Genehmigung gekriegt, seinen ersten Film zu machen. Ja? Und so hat er sich hochgedient da in London. Übrigens, was man dazu dann halt unbedingt sagen muss, ne? Ja. Wen hat er damals, als er sich da hochgedient hat bei Paramount im Studio in London, kennengelernt? Die Meisterin der Montage, die berühmteste Köterin damals, nämlich Alma Reville. Mhm. Und die haben sich ineinander verliebt und dann auch geheiratet. Mhm. Alma Hitchcock, die übrigens im selben Jahr geboren wurde wie Alfred, 1899.
Ach was.
Ja, gleich alt und ist aber schon 1962 gestorben. Ein Verlust, mit dem er fast nicht fertig wurde. Mhm. Das war wie eine Symbiose. Und sie war bei allen 53 Filmen von Hitchcock dabei, also bei allen Filmen bis 62,
ja,
bis zu ihrem Tod,
ja,
war sie dabei da.
Ja.
Und zwar dann bei den Filmen, die er noch in England machte, den Schwarz-Weißen, hat sie die Montage selber gemacht, mhm, später dann nicht mehr. Da war sie dann nur noch die Beraterin und war im Montageteam, also Hitchcock selber saß da auch mit dem im Schnittstudio, ne, und hat mit seinem Chef Ketter dann zusammen den Film montiert, ne, und die Alma war dann immer dabei. Ne.
Mhm.
Ja, und die selbstverständlich dadurch auch bei fast jeder Entwicklung seiner Drehbücher auch mit involviert war. Also ein großer Teil des filmischen Schaffens, vom Drehbuch, von der Regie her, von der Montage, hat die Alma mit entschieden und mitbewirkt. Und insofern war das ein symbiotisches Verhältnis, nicht nur ein Liebesverhältnis. Ne?
Mhm.
Und obwohl er ja dann dauernd die schönsten Frauen der Welt in seine Filme unterbrachte, sie hat ihn das machen lassen, ja, weil sie genau wusste, da ist nichts dahinter, das ist ein kleines Mänderl mit einem dicken Bauch, ne? 120 Kilo schwer, und er war ihr immer treu. Es ist nichts bekannt, dass er sie je einmal betrogen hat, auch wenn die Tippi Hedren was anderes behauptet, aber das war halt die Geschichte der Einflussnahme. Der Kubrick hat es auch gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe in einer früheren Podcast-Folge, als der Kubrick den Shining gemacht hat mit Jack Nicholson, hat er ihn tagelang und anscheinend 2-3 Wochen eingesperrt, wie in einer Gefängniszelle. Ne? Hat ihm fast nichts zu essen und zu trinken gegeben.
Okay.
Ja, und er hat da drin dann randaliert wie ein Irrer und ist immer verrückter geworden, bis der Kubrick dann sagte, jetzt habe ich ihn soweit.
Okay.
Jetzt hat er die Fresse, jetzt hat er die Ausstrahlung, die ich ihn brauchte in Shining, in diesem Hotel da. Ne?
Das wäre heute so nicht mehr ganz.
Ja, das ist Kubrick gewesen, ja. Ja, und das hat er auch auf andere Art und Weise bei den anderen Filmen, auch beim Barry Lyndon oder so gemacht, ne? Oder der Lolita. Aber der Hitchcock hat es mit der Tippi da auch gemacht, bei den Vögeln, ja. Das ist ganz klar. Ne? Nur also zurück zu Alma, das ist eine unglaubliche Symbiose. Sie hatten eine Tochter, ein Kind, eine Tochter, die hieß Patricia Hitchcock und die ist mit Sicherheit im Halbdutzend seiner Filme in der Frühzeit auch mit drin, ja. Nee, in der Spätzeit, ne. Sie war schon eine erwachsene Frau, ne. Taucht sie ein paar Mal auf, den Namen habe ich entdeckt, Patricia Hitchcock, immer wieder mal, aber nur in kleinen Rollen, ja.
Mhm,
und jetzt noch was Besonderes, ne. Also über sein Familienleben, über sein Privatleben hat der nie was rausgelassen.
Mhm.
Und die Alma genauso wenig. Mhm. Ja, das war wohl abgesprochen, ja, und damit schützten sie auch ihre Liebe und ihre Zusammenarbeit. Ne? Dass die so symbiotisch mit ihm beim Film dabei war, das wollte er vielleicht selber nicht zugeben in der Öffentlichkeit. Klar, als Drehbuchautor und Regisseur und so fort. Er hat auch zeitlang übrigens produziert und ist dann pleite gegangen, ja. Und dann hat er sich wieder von einem Hollywood-Produzenten zum anderen bewegt, um die Produktion dort seiner Projekte dann zu bekommen. Also, das wollte er vielleicht dann auch nicht so rauslassen, ja, diese, wie ich es jetzt schon 5-mal gesagt habe, symbiotische Beziehung in Sachen Film mit der Alma. Eine einzige Geschichte hat sie mal rausgelassen, ja, aus seinem Privatleben. Und warum sie das gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich habe das gehört bei einer Fernsehsendung. Es gab in den 60er und 70er Jahren dann vor allem eine Kinosendung. Jetzt weiß ich nicht mehr, war das im ZDF oder in der ARD, wo neue Filme vorgestellt wurden. Und genüsslich, wenn dann ein neuer Hitchcock kam, da wurde dann gearbeitet. Na, man versuchte dann und dem Hitchcock alles Mögliche rauszulocken, ja. So, und in einer dieser Folgen tauchte auch einmal, da hat er zu einer Premiere in Berlin, da kam er regelmäßig zu den deutschen Premieren, kam ja, weil er auch die deutsche Fassung, auf die er zum Teil dann auch Einfluss genommen hat, ja, die Synchronisation, wollte einfach dabei sein. Und da wurde die Alma einmal gefragt, und zwar eine ganz blöde Frage eigentlich, können Sie das eigentlich ertragen, dass Ihr Mann, niemand auf der Welt kennt Ihren Mann anders als in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Und man hat ihn noch nie anders gesehen, auch nicht mit einer kurzen Hose oder mit einem bunten Anzug, egal, immer nur ein schwarzer Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Ja, und auch eine eintönige Krawatte, nie eine bunte, ne? Na, und dann hat sie Folgendes gesagt, jetzt verrate ich Ihnen was, ne? So, und das war, er hat durch seine unmögliche Figur, ja, seinen schwarzen Anzug von einem Schneider in London spezial anfertigen lassen, dass der richtig satt, wunderschön sitzt. So, und dann hätte er Folgendes gemacht. Er hätte 31 Stück davon schneidern lassen. Und die hingen in seinem Kleiderschrank im Schlafzimmer. 31 Stück. Jeden Tag hätte er einen, den nächsten rausgenommen. Und wenn der Monat durch war, ging es wieder von vorne los.
Ihre Geschichte.
Ist es nicht wunderbar? Ne?
Super.
Ja, ja. Genau. Dann also, was die Selbstdarstellung da anbelangt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, er hat selbst auf die Plakate, die Werbung überall, hat er Einfluss genommen und dann natürlich die Selbstdarstellung mit den Cameos. Am Anfang waren die zum Teil später, ne? Und das hat er dann, ich glaube, dem Truffaut auch gesagt, dass das Publikum dann eigentlich bei jedem Hitchcock-Film, wenn er ins Kino war, nur noch eins im Kopf hatte, zu schauen, wann er auftaucht. Ne? Und das hat ihn furchtbar gestört mit der Meinung, die konzentrieren sich gar nicht mehr auf den Inhalt des Films, sondern wir gucken nur noch, wann er auftaucht, weil das immer nur Sekunden zum Teil waren.
Ja, genau.
Ja, also hätte er dann immer viel früher seinen Auftritt schon nach 1 oder 2 Minuten eingebaut, um das zu verhindern, ja.
Ja. Deswegen hat er gesagt, ja, irgendwann wurde es lästig.
Ja, genau.
Am Anfang war es ein Netz und dann hat man aber festgestellt, die Fokussierung wird zu schauen.
Also er war immer zu den Premieren in Deutschland, ja. Ich habe ihn da ein paar Mal bei diesen Kinosendungen auch gesehen und dann haben die ihm dann immer wieder auch mal Dinge rauslocken wollen, vor allem was seine berühmten blonden Frauen anbelangt, die in seinen Filmen auftauchten und so fort. Und dann, ich erinnere mich, war die Premiere von Frenzy, diesem sadistischen Krawattenmörder, der also blonde Prostituierte in London mit der Krawatte ermordete, so wie es angeblich Jack the Ripper auch gemacht hat. Ne? So, und das war ja nun 1972, das war die Hochzeit. Was lief da in Deutschland im Kino? Also die deutschen Filme, das waren nur entweder Karl May oder Edgar Wallace oder Sex. Ne? Aufklärungsfilme oder die Dirndl wird gejodelt und die Wirtin und ihre Töchter und weiß der Henker was, ne? Also, und da hat dieser blöde Reporter ihn doch tatsächlich gefragt mit diesem Film Frenzy und da ist so unglaublich viel Sex drin. Na klar, der bringt Prostituierte um und es ist ein Milieu und warum er das tut, zeigt der Film ja letztendlich auch, ne? Warum er die umbringen muss oder will, ne? Und dann hat dieser blöde Reporter ihn gefragt, ob er bewusst jetzt diesen Film gemacht hat, weil jetzt die große Sexfilmzeit vor allem in Deutschland auch wäre, um damit Erfolg zu haben, ja. So, und Hitchcock ist ja ein Mensch, der hätte also dadurch sehr beleidigt sein können, ja, denn der Film war wirklich toll, ne?
Ja.
Aber der schluckt so etwas runter. Und dann noch eine Eigenschaft, ne? Die ich immer wieder bei solchen Interviews dann auch hörte. Und ich habe ein paar Dutzend mit dem Hitchcock gehört und gesehen. Ich weiß nicht, was Truffaut dazu schreibt oder ob das überhaupt dort thematisiert wurde. Er hatte eine eigene Art, wenn man ihn eine Frage stellte, vor allem wenn es in Bezug auf Film ging oder seinen Film oder die Inhalte in dem Film, gab er nie eine direkte Antwort. Das hasste er, sondern hat immer eine, wie soll ich sagen, eine auf Umwegen eine Antwort gegeben. Und ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast gesagt, das habe ich heute noch im Kopf, die blöde Frage von diesem Reporter dann mit Sex in Frenzy und so fort, ne? Und warum er jetzt auch auf dieser Sexwelle mitmischen will. Und dann hat er den Tatsache gefragt, was glauben Sie, Herr Hitchcock, wie lang diese Sexwelle noch andauern wird und ob Sie da weitermachen müssen, ja? Und dann kam diese nicht direkte Antwort, sondern die mit Umwegen, wie er es immer zu tun pflegte. In Deutsch, ja? Alle Brüste werden einmal hängen.
Genau, ja.
Ist das nicht grandios?
Ja.
Eine Frage von diesem blöden Reporter so zu beantworten, damit ist auch alles gesagt. Ja, ne? Ja, das ist Hitchcock. Der hat einen unglaublichen Gespür für Humor, ne? Ja, und das hat er natürlich in solchen blöden Fragen dann auch rausgelassen, ja. Also, was viele übrigens auch nicht wissen, es gab mal eine Zeit, da haben die Hollywood-Studios dann halt auch gesagt, Hitchcock, na, egal, auch wenn du das hast, du musst auch beim Fernsehen mitmachen.
Aha.
Ja, und tatsächlich hat er dann bei zwei unterschiedlichen Produktionsfirmen oder Studios zwei große Serien gemacht, und zwar in den Jahren 1955 bis 1962. Dazwischen aber natürlich weiter seine Spielfilme, aber parallel dazu, ja, und das muss man dann erstens mal sagen, er hat ja fast jedes Jahr dann einen Film gemacht, ne? Einen unglaublichen Film, ja. Ja, und dann parallel dazu Fernsehserien zu machen. Und das waren dann halt Kurzserien, also Kurzfilme und so. Die hat er aber auch selbst gemacht.
Mhm.
Und das waren tatsächlich, Moment, wie hießen das? Alfred Hitchcock Presents.
Ah, ja, ja, ja.
Genau. War die eine Serie, und es waren insgesamt 267 Folgen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ja, und dann.
Aber hat er die selber, der hat die nicht selber gedreht?
Doch, er hat dafür auch jede Menge selber gedreht und zum Teil aber auch drehen lassen, ja. Aber,
ja.
Oder selber das Drehbuch geschrieben, aber nachweislich hat er auch einige dieser Serien selber gemacht. Und die zweite Serie, die er machte für ein anderes Unternehmen, hieß The Alfred Hitchcock Hour. Die ja, ja. Alfred Hitchcock Stunde, ne? 93 Folgen. Und das hat er alles parallel noch nebenher gemacht und dann noch mehr, ne? Also, er hat ein Krimi-Magazin herausgegeben, das hieß Alfred Hitchcocks Mystery Magazine, wo es natürlich um Kriminalfälle ging, ja. Und dann eine legendäre Jugendbuch- und gleichzeitig Hörspielreihe mit Dutzenden und Aberdutzenden Folgen. Und diese Serie hieß The Three Investigators. Die drei
Fragezeichen.
Detektive eigentlich, ne?
Ja.
So. Und in Deutschland wurde dies danach gemacht, spielt aber tatsächlich auch in Kalifornien,
ja, genau.
An der Küste, in diesem Örtchen, ja. Das es gar nicht gibt, übrigens.
Rocky Beach.
Rocky Beach, ne? Meine Kinder, ne? Die gucken jede dieser Folgen heute die drei Fragezeichen, und mittlerweile gibt's ja auch schon abendfüllende Filme davon.
Ja, genau.
Das ist aus Alfred Hitchcock zurückzuführen. Man muss sich das vorstellen, ja.
Ja.
Also eine tolle Sache.
Ja, das ist eine ganz große Hinterlassenschaft, wenn man so möchte.
Genau.
Ich habe mir nur, während du das erzählst, gerade gefragt, ob die Produktionsbedingungen damals vielleicht ein bisschen einfacher waren als heutzutage, weil man ja viel im Studio gedreht hat. Also Dreharbeiten waren sehr viel kompakter, komprimierter. Ich meine, wenn du heute einen Thriller, und er hat ja 90% hat er Thriller gedreht.
So ist es.
Ein heutiger Thriller spielt in Berlin, Kairo, dann in Peru. Also wenn man, was weiß ich, irgendwelche moderne Spionage für
200-300 Millionen Dollar schnell zusammen, ja.
Und ja.
Und
Zeit musst du erstmal haben, hingehen, Location Scouts anschauen,
richtig,
drehen. Da bist du ja,
ja.
Also das, und wenn man natürlich nur im Studio dreht, dann hat man vielleicht auch mehr Zeit, um andere Sachen zu machen.
Gut, also das gilt natürlich nicht für die Filme, die er in den 60er und 70er Jahren gemacht hat. Ja, da war auch viel Außenaufnahmen dabei. Ne? Also denk mal an Rushmore. Ne? Ja, also ein Großteil des Films ist da, nicht im Studio. Ne? Das ist vielleicht die Zugfahrt, wo er die ins Bett hochzieht oder dann am Beginn des Films in New York oder Los Angeles, ich weiß nicht mehr, wo es war, genau. Naja, aber sonst nur Außenaufnahmen. Viele und in anderen Filmen dann genauso. Ne? Also, ich glaube, der hatte mittlerweile einen solchen Namen, dass er halt auch Freiheiten bekam, die viele andere nicht bekamen. Und dann natürlich durch die Besetzung auch. Das waren ja alles Stars. Ne? Ja. Seine berühmten Frauen, das waren alles Stars. Und das sagte in Hollywood-Studios sofort, wenn du den James Stewart oder den Cary Grant oder den Gregory Peck oder James Bond, Connery und dann diese Frauen drin hast, dann wird der Film ein Erfolg. Ne? Und dann hatte er natürlich andere Möglichkeiten und konnte sein eigenes Drehbuch auch durchsetzen, ja, im Gegensatz zu anderen, wo sie dann halt vielleicht nicht so willfährig waren, die großen Studiobosse. Ne? Ja, dass er zwischendrin auch dann mal Misserfolge hatte, war auch klar. Und dann ist er gern wieder nach London zurück und hat dort das eine oder andere gemacht, um dann wieder eine halt von Daryl F. Zanuck oder von David Selznick dann einen Auftrag zu kriegen. Ja. Er arbeitete ja für Metro-Goldwyn-Mayer, für Universal übrigens auch nur am Rande, ne? Also Karl Lemle und er, die hatten eigentlich fast keinen Kontakt. Ne? Na, natürlich schon durch Kalifornien und Los Angeles, aber er hat nicht jetzt für Karl Lemle ausgeprägt gearbeitet. Ne? Ja, ich meine, der hatte 36 aufgehört und Universal verkauft. Ne? Später dann war Hitchcock schon öfters bei Universal auch mit dabei, dann vor allem auch Paramount, ne? Ja, und Warner Brothers, ne? Aber er hatte tatsächlich, um da wieder dran anzuknüpfen, doch sicher mehr Freiheiten als manch andere, auch wenn er zwischendrin mal ein bisschen einen Durchhänger hatte, ne?
Noch du ihn eigentlich je getroffen?
Nee. Ich hab nur Interviews mit ihm. Nee, tatsächlich nicht, auch in Berlin nicht. Nee, zufällig, ne? Auch wenn ich da in der glücklichen Lage war, mal vor Julia Roberts zu stehen oder vor Sylvester Stallone oder vielen anderen. Ich will es nicht aufzählen, ja. Das gut.
Hat man ja
auch schon. Und manchen habe ich auch die Hand reichen dürfen. Gut, nee, aber dann möchte ich noch auf eine besondere Geschichte kommen, ja. Und zwar das, was er ja nun gelernt hat in der Frühzeit mit Zeichnen und Storyboards und so fort. In der Zeit, wo fast ausschließlich im Studio gedreht wurde, brauchte er natürlich auch Hintergründe. Und wie er das löste, ne, das habe ich auch vorher schon erwähnt, mit Rückprojektion zum Teil. Ne, oder es wurde halt einfach gefaked, ne, von ihm, ne, mit Trick. Er hat also auch in der Tricktechnik hat er große Dinge vollführt. Ein Film, über den ich noch gar nicht gesprochen habe und der eine ganz wichtige Rolle auch spielt für ihn, ja, und für die Filmgeschichte, ne, und das wissen die allerwenigsten vielleicht nicht so. Cocktail für eine Leiche. Mhm. Durch die Hintergründe komme ich jetzt gerade auf den Film. Warum? Der Film spielt nur in einem Raum, in einem Apartment und mit einem Fenster. Und durch dieses Fenster siehst du die Skyline von Manhattan. Das ist natürlich nicht ein echter Blick daraus zum Fenster, sondern auch mit Rückpro oder Dekoration, egal wie gemacht. Ne? Aber dieser Film ist was ganz Besonderes. Ne? Die Rollen, die damals in der Kamera drin waren, das hat er selbst auch so beschrieben, die waren genau maximal 10 Minuten. Ja, mit anderen Worten, dann musste man einen neuen Film einlegen. Und er wollte einmal eine Geschichte, ja, gleicher Zeit, Zeit und Ort, der gleiche, ja.
Identisch. Also in einem
Zeit und Ort absolut identisch. Das heißt, eine Geschichte erzählen, die nur an einem Ort spielt, ja, komplett.
Ununterbrochen.
Und ununterbrochen. Also, und jetzt hatte er das Problem, damals die 10 Minuten und da musste er einen Film wechseln, ja. Er hat es aber gedreht, ich glaube mit 11 Rollen hat er diesen Film dann hingekriegt, der aber letztendlich nur knapp 80 Minuten hatte, aber gut, jetzt musste er eine Montage einbauen und die durfte nicht sein. Ja, er wollte ja einen Film präsentieren, der in einem Raum, und es war dieses Apartment, spielt ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Ja,
in einer einzigen Kamera
gestellt. Und damit muss, genau so ist es. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, er musste die Montage verdecken. Ja.
Mhm.
So, wie hat er das hingekriegt? Ja. Indem die Kamera zum Beispiel dann, wenn die Rolle zu Ende ging, ne, ob er dann immer 10 Minuten lief, so einen vorher schon der Schnitt machte, bleibt dahingestellt auf jeden Fall. Er musste dann, ja, jetzt kommt in Schnitt. Und wie kriege ich den Schnitt weg? Indem er dann die Kamera im Zoom zum Beispiel auf einen schwarzen Anzug von einem Protagonisten zufahren ließ und als die Kamera dann nur schwarz hatte, ja, dann konnte er bei der nächsten Szene das wieder hochziehen und damit hat er keine Montage mehr. Ja.
Und keine, so, sichtbare.
Keine sichtbare Montage und hat diesen Film hingekriegt. Ja.
Auch einmal macht er eine Klapptür. Geht so eine Klapptür auf und zu und dann sucht
also, die Klappe. Wahnsinn. Also ein Film komplett die ganze Geschichte durch. Es gab dann noch einen deutschen Regisseur, der hat es im Jahr 2015, den ich gut kannte, der war bei den Filmfestspielen bei mir schon ein paar Mal mit Kurzfilmen, der Sebastian Schipper. Der hat diesen Plan auch gehabt. Der Film hieß Victoria und war aber dann, man muss sich das vorstellen, 140 Minuten lang.
Wow, ja.
Und der hat es geschafft mit einer einzigen Kameraeinstellung. Natürlich war die Kamera bewegt. Ne?
Ja, ja.
Die bewegte sich durch Berlin durch, in den Räume hinein und so fort, aber ohne Schnitt. Ja. Das wurde alles vorher komplett festgelegt.
Ja,
die wussten genau, wo sie hin müssen, wo was abgesperrt sein muss auf den Straßen und alles vorbereitet, auch wenn mal in eine Kneipe reinging und so fort. Ne? Dass da nichts passierte, das wäre ein Drama gewesen, der Film wäre kaputt gewesen.
Mhm.
Und die haben das mitgekriegt, dass es mit einer einzigen Kameraeinstellung nun 140 Minuten ging. Der Film lief bei der 65. Berlinale 2015 im Wettbewerb und hat dann auch einen Preis gekriegt, ne? Und beim Deutschen Filmpreis auch sogar eine goldene Lola, ne? Und die Geschichte, eine Spanierin, eine junge Spanierin kommt nach Berlin aus Abenteuerlust, ne? Und trifft auf der Straße 4 junge Männer, die hießen Sonne, Boxer, Blinker und Fuß, ne? Und die zeigen ihr Berlin und führen sie in das Leben von Berlin ein.
Mhm.
Das ist die Geschichte, ne? Und das 2015 und 140 Minuten lang.
Ja, aber das ist schon sehr beeindruckend.
Was keiner weiß, dass es davor und egal, wen ich fragte, dann und per Zufall bin ich auf diesen Film gestoßen. Ja, ich habe ihn auch. Ne, fürs Kino gibt's den glaube ich nicht mehr. Ich habe ihn als DVD. Der Film heißt Russian Ark.
Ja, The Russian Ark von 2002.
Richtig, genau. Alexander Sukharov, ne, der hatte dasselbe vorgehabt, einen Film in einer Einstellung zu drehen, und zwar in der Eremitage in St. Petersburg.
Ja.
Ja. Ich habe davon erfahren, als ich in der Eremitage war, hat mir das irgendjemand erzählt, sogar auf Englisch, weiß nicht, auf jeden Fall habe ich danach geforscht und den Film gefunden, ja. Russian Ark. Und der hat es genauso vorbereitet. Und zwar spielte der komplette Film und stellt 200-300 Jahre russische Geschichte dar und spielt passend zu den Gemälden in der Eremitage in den Räumen, in denen das dann historisch passend, und das musste der unglaublich vorbereiten. Und in jedem Raum war, also die Kamera kam durch den Gang, die Tür war offen zu dem Raum, Bildergalerie, ne, und da ging das Spiel ab, ne, und zwar in Originalkostümen der Zeit, in der dann diese Szene spielt. Und die Kamera beobachtet es, geht dann wieder raus, ohne Pause in den nächsten Raum und dann ging es weiter. Und das Ganze ging dann tatsächlich mit einem One-Shot komplett bis zum Ende durch. Und was das Besondere halt ist, ne, im Gegensatz zu Victoria, ne, oder vielleicht auch Cocktail für eine Leiche, du kriegst 300 Jahre russische Geschichte mit auch noch die Bilder, zum Teil der Eremitage im Hintergrund. Es ist unglaublich toll gemacht. Ein grandioser Film, ja. Und insofern glaube ich der einzig wahre Film, der ohne Schnitt. Naja, Victoria dann angeblich auch. Aber so toller Film war das nicht, dass der so hochgejubelt wurde mit der Goldene Lola. Und bei der Berlinale war klar, weil es halt was Außergewöhnliches war mit diesem mit dieser technischen Leistung.
So, The Russian Ark ist übrigens deswegen bekannt gewesen, weil ich damals...
Du kannst ihn so.
Ich kannte ihn schon, ich habe ihn auch gesehen, Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Kameramann, weil das war ein deutscher Steadicam-Operator. Ich habe seinen Namen jetzt nicht parat. Aber in diesem Interview schildert er, wie er sich eben auf diesen Dreh vorbereitet hat. Und er hat ein halbes Jahr vorher im Fitnessstudio Krafttraining machen müssen, damit er halt anderthalb Stunden lang dieses Steadicam, die er doch
genau,
auch ein großes Gewicht hat,
genau,
damit er die überhaupt drehen kann.
Genau.
Und damals waren auch noch die Festplatten noch nicht so groß.
Richtig,
sie mussten während der Dreharbeiten
die Festplatten wechseln.
Also wie sie das alles hingekriegt haben, das war schon sehr beeindruckend.
Ja, genau.
Und es ist wohl so, dass nur ein einziges Mal, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt, das stand auch in dem Interview, ein einziges Mal ist wohl eine Person im Bild, die nicht dort sein sollte, entweder ein Regieassistent oder ein Assistent irgendwie, der ist dann ganz kurz am Rand zu sehen und dann nicht mehr. Das ist sozusagen der einzige Fehler, der passiert ist.
Ja, aber das war dann so. Dann gibt's mittlerweile diese, die einen, die versuchen, gefakte Doktorarbeiten aufzudecken,
Sie
haben nichts anderes im Kopf, also wirklich krank eigentlich. Ja. Und die anderen versuchen, sämtliche Fehler in Filmen aufzulisten, und freuen sich, wenn sie der eine nur 60 gefunden hat und ich habe 100 gefunden. Ja, also bei Sandalenfilmen, wo dann halt ein Legionär mit der Armbanduhr rumläuft und solche Dinge, Also das ist eigentlich lächerlich,
Das ist lächerlich, aber er hat es auch nur in dem Zusammenhang erwähnt, weil sie gesagt haben, es gab auch einen Point of No Return, wo sie gesagt haben, wenn wir länger als 30 Minuten gedreht haben, dann werden wir auch bei Fehlern nicht mehr abbrechen. Und dann haben sie das halt gehabt und haben gesagt, egal, wir ziehen den Film durch, weil irgendwie alle mussten alle, die beteiligt waren, ich habe da hat er auch erzählt, dass die Schauspieler in den Kostümen schon am Abend vorher in die Maske und ins Kostüm mussten, damit die natürlich alle, das waren ja Hunderte, also die mussten ja alle zum gleichen Zeitpunkt fertig sein. Das war halt eine logistische Frage und dann waren die alle fertig und haben sie gesagt, ja gut, aber wir können die auch nicht irgendwie dann immer wieder neu und immer wieder neu auf die Folter spannen.
Genau.
Also es war wirklich eine sehr beeindruckende und technische, organisatorische Leistung.
Aber jetzt zu Cocktail für eine Leiche.
Daher kommt es ja. Der englische Titel heißt Rope.
Rope, genau so ist es, So, und die Geschichte ist ja unglaublich, Und zwar, und sowas von perfide und gemein, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also, zwei Studenten, die von einem Professor in bestimmten Dingen ausgebildet werden. Natürlich hat es was mit Psychologie zu tun, Und der irgendwann mal über den perfekten Mord gesprochen hat, Und die beiden Studenten machen sich da lächerlich drüber und sagen, nee, so wie der das berichtet, das kann kein perfekter Mord sein, Und die planen den perfekten Mord, der nie aufgedeckt wird. Und was machen die beiden Schweine? Die bringen einen Kommilitonen, in anderen Studenten, bringen den um und verstecken ihn in diesem Raum, den ich vorher geschildert habe, in einem, das ist mehr ein Penthouse, mit dem Blick auf Manhattan runter, verstecken den in einer Truhe in diesem Raum, den toten Körper von dem Kommilitonen, laden dann zu einem Festessen in diesen Raum diesen Professor. Dann, was das Allerschlimmste ist, die Verlobte von dem Kommilitonen, den sie umgebracht haben, und viele andere mit ein in den Raum. Und die spielen alle dann in Echtzeit, ohne Montage praktisch die Geschichte da. So. Und das Perfideste dabei noch, die Krönung, das Festmahl wird auf der Truhe, wo der Tote drin liegt, präsentiert.
Richtig. Ja.
Also eine unglaublich fiese Geschichte, und glauben, damit sie durchkommen, und den perfekten Mord. Jetzt verrate ich aber nicht, wie es ausgeht.
Genau.
Denn soll sich, ich bin überzeugt, der Film ist nicht so bekannt. Schaut ihn euch an. Dies sagt jetzt Adrian Kutter. das ist ein Muss. Wer über Hitchcock und seine Raffinesse, Drehbücher zu schreiben und Geschichten zu machen, ja. Cocktail für eine Leiche, ne? Über einen geplanten, perfekten Mord,
ja,
der selbstverständlich stattfindet. Aber wie geht das Ganze aus? Werden die tatsächlich trotzdem entdeckt, obwohl sie 100% davon überzeugt sind, dass sie nicht entdeckt werden, ja?
Mhm.
Ja. Das ist eine Frage, die ich jetzt an euch Hörer stelle. Und schaut mal euch den Film an. Der gibt's natürlich zum Kaufen auf DVD. Ob es zum Streamen gibt, weiß ich nicht. Ne? Ja, dann etwas, was ich tatsächlich dann doch noch sagen wollte. Also zu seinem Team, er liebte es, mit einem festen Team zu arbeiten. Hin und wieder musste das dann halt auch, gut, ne, da gingen ja Jahrzehnte und Jahrzehnte drüber, seine Schaffenszeit. Aber er hat eigentlich in fast allen Filmen zwei Kameraleute gehabt, ne, nicht parallel, sondern hintereinander. Einmal war das der John J. Cox in seiner englischen Zeit und dann in USA, in Hollywood, Robert Burks. Legendärer Kameramann. Dann für die Musik hat er auch zwei gehabt. Einmal Louis Levy und dann vor allem am Schluss immer Bernard Herrmann. Ja. Und dann für den Schnitt hatte er auch einen, ja, Buddy, mit dem er praktisch immer zusammen war. Und letztendlich ist der Cutter ja dann auch der, der den eigentlichen Film macht und nicht der Regisseur. George Tomasi hieß der, und natürlich seine Frau, die Alma Hitchcock, ne? Und dann die Kostüme. Eine Legende Hollywoods, ne, hat er für alle seine Filme, wo er Kostüme brauchte, eingesetzt. Edith Head. Edith Head hat natürlich auch Oscars gekriegt, mehrfach für ihre Arbeit, ne? So, und dann etwas, was ich fast noch vergessen hätte, ne? Also die Komödien, das haben wir ja angesprochen, immer Ärger mit Harry und über den Dächern von Nizza, aber er hat sich tatsächlich, und das hat er gehasst, hat es auch gesagt, dann tatsächlich auch einmal eine Screwball Comedy gemacht.
Yes.
Das war in den 30er Jahren ja der große Hit in Hollywood. Diese berühmten Verwechslungskomödien, Liebeskomödien und hin und her, ne? Bis später dann manche mögen's heiß und weiß der Henker was, ne? Und er hat den Auftrag halt bekommen, diese Screwball-Komödie zu machen und hat sie dann aber letztendlich nicht so geliebt. Und es wird auch behauptet, dass sie nicht so gut ist, nach dem Motto, das kann er einfach nicht. Ne? Aber wenn er schon mal lustlos an das ranging, also der Film hieß Mr. und Mrs. Smith. Ja, aber natürlich, wer spielt dann die Hauptrolle? Na, die Frau natürlich, ne, die mit Männern spielt, klar, und wer ist es? Und da hat er ausgerechnet eine genommen, die damals in den Screwball-Comedies Hollywoods der absolute Superstar war, Carol Lombard, die in so vielen dieser Filme auch mit Jimmy Stewart, mit Cary Grant und Gregory Peck und so fort auftauchte, die hat die Hauptrolle gehabt in Mr. und Mrs. Smith, Carol Lombard.
Ist das auch sozusagen die Grundgeschichte für den Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie mit dem gleichen Titel, Mr. und Mrs. Smith?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Muss ich jetzt mal nachschauen.
Weiß ich nicht. Ja, weil da sind ja einige Jahrzehnte danach.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Ja. Mr. und Mrs. Smith, wann war der? In welchem Jahr? Muss ich mal nachgucken. Ja, 1941. Mr. und Mrs. Smith, 1941. Mit Carol Lombard. Ja.
Wow. Alfred Hitchcock, ein Füllhorn. Da kann man, hätte man wahrscheinlich nochmal zwei Folgen. Hätte man jedem Film wahrscheinlich eine einzelne Folge.
Ja, ich kenne die Filme ja alle. Ich habe sie auch alle, ne? Ja. Und die frühen aus den 30er Jahren, die habe ich halt auf Betamax. Ne?
Ja, klar.
Ja.
Ja. Aber weißt du was? Du hast uns noch nicht verraten, welchen du noch nicht gesehen hast.
Ja, das war der zweite Film, und den er gemacht hat und der nie auf nicht
der Bergadler, hat. Oder?
Ja, Bergadler.
Ja, genau, weil der einfach, der ist verschollen, genau.
Ja, genau.
Ja. Ja,
genau. Und den gibt's halt nicht, ne?
Genau.
Ne? Ja. Wird aber gezählt als sein Film, ne?
Ja, ja, selbstverständlich. Ja, der war ja auch draußen,
wo
irgendwie sind wahrscheinlich im Krieg, was auch immer, die Filmrollen verschwunden, verschütt gegangen, und dann ist es halt
gerade eigentlich, ne?
Ja, wow, aber immerhin, dass sowas auch verloren gehen.
Genau. Ne? Und aber dass ich die Filme dann auch habe, ne, Betamax, VHS, dann natürlich DVD später, ne, habe ich zugeschlagen, ja. Die habe ich tatsächlich alle komplett. Ne? Und das ist der Beweis natürlich auch, dass sie eine besondere Beziehung zu diesen Menschen haben. Aber auch die Vielfalt, die Filme gemacht hat und weil solche Besonderheiten dabei waren. Ich habe es ja erzählt, ne? Und das kann man aus den Filmen vieler anderer Regisseure nicht herauslesen, ja, die sich dann halt auch wiederholen. Nichts gegen den guten Woody Allen, seine Frühzeit, ja gut, ja, was man schon über Sex wissen wollte und seine ganzen Filme damals, die waren zum Teil schon mit ganz unterschiedlichen Themen, aber dann im Alter, seine Alterswerke, und er macht ja immer noch Filme. Ja. Entweder hat bloß noch in Frankreich gedreht, ne, und dann sind es immer die gleichen Liebesgeschichten, und diese unglaubliche Vielfalt und das Eindringen in die menschliche Psyche, die ist bei Woody Allen bei seinen Liebesgeschichten doch mehr oder weniger ein bisschen oberflächlich, ne? Im Gegensatz zu Alfred Hitchcock, ne? Auch bei Polanski, ne? Auch der hat natürlich Frauen und Männer in seinen Filmen drin, die besonders sind, ne? Klar, aber so in die Tiefe gehen tut er dabei auch nicht, ne? Ja, also, und dann halt seine unglaubliche vielseitige Technik, die er in seinen Filmen einbrachte. Ja, von der Kamera bis zur Musik, vom Schnitt bis zur Ausstattung und Hintergrund und Tricktechnik. Das ist außergewöhnlich. Ne? Da sieht man, wie reich gesegnet er war, auch an Ideen und wie er es versucht hat, dann seinem Publikum nicht immer einfach zu machen, aber ihn möglichst viel dann auch mitzuteilen. Ja.
Und man muss auch sagen, die Literatur, auf die er sich ja fast immer gestützt hat, waren meistens auch so Groschenromane. Das waren keine Weltbestseller, also nicht die großen Dinger. Und der Thriller war in Amerika jedenfalls eigentlich kein besonders nachgefragtes Genre. In England war das so. In England war das auch eine Kunstform. Ich meine, da ist das Land von Sherlock Holmes, ja, Thriller und Krimi, aber er hat sich in Amerika erst mit diesem Genre dort etablieren und einen Ruf verschaffen müssen. Er hat es dort aufgebaut.
Das ist richtig, ne? Ja. Und deswegen, deswegen sind die Filme in England, ne, die Schwarz-Weiß-Filme, auch die Stummfilme, haben eine ganz andere Erzählform wie seine Filme, die er in Hollywood machte, ne? Wo er dann tatsächlich mehr auf die einzelnen Personen und ihre Psyche dann einging, ne? Wobei er dann halt auch nicht übers Ziel schießen durfte, das haben die Amerikaner nicht akzeptiert, ne? Denn die liebten halt dann doch mehr die einfachen Filme, Verständnis, die einfachen Liebesgeschichten, vom Winde verweht, ne? Und nicht diese komplizierten Frauen und Männer, die im Verdacht stehen. Nee, das ist den Amerikanern doch etwas suspekt. Ne? Mhm. Bis zum heutigen Tag, das sieht man ja, was Hollywood produziert. Ne? Mittlerweile sind die wirklich begnadeten Regisseure, die auch mit tollen Ideen noch Filme machen wollen, die kriegen keine Aufträge mehr von Hollywood. Ne? Und sind glücklich, dass sie bei den Streamern unterkommen. Ein Spielberg sogar, ne? Und solche Leute, ne, die keine Aufträge mehr kriegen würden, weil ihre Filme zu anspruchsvoll wären. Die Hollywood-Studios gehen kein Risiko mehr ein. Hängt auch damit zusammen, dass unglaubliche Firmen dahinter stehen, ja. Weltfirmen, die mit Hollywood eigentlich überhaupt nichts am Hut haben, die halt mal das Studio gekauft haben und dann sagen, hier, die Kohle muss stimmen, ja. Also, und wenn der Film nicht von vornherein überhaupt eine Chance hat, auch im Kino Geld zu holen, wird er gleich gestreamt, ne? Weltweit, ne? Also da geht es wirklich nur um Kohle und das ist das Entsetzliche, ne? So dass sich der amerikanische Film auch sehr verändert hat in der Masse. Mhm. Es gibt immer noch die Einzelfälle, klar, aber das sind langsam schon mehr die Ausnahmen. Mhm. Ja. Und die Regisseure, die diese Filme machten, die sterben ja halt auch aus, ne? Langsam, ja, so ist es nun mal. Ja. Aber in Deutschland, ja, mal schauen. Ja, auch da kriselt's im Augenblick. Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Ganz vielen lieben Dank, Adrian, für diese sehr tiefe Analyse von Alfred Hitchcocks Werk.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Ich habe auf jeden Fall drei Ideen, die ich mir in der nahen Zukunft anschauen werde. Mhm. Ein paar kenne ich ja.
Ja.
Ein paar kennt man auf jeden Fall.
Ja,
wer sicher. Psycho nicht gesehen hat, der.
Ja, ja.
Aber wir haben ja jetzt die beste Empfehlung von dir bekommen.
Mhm.
Und für die nächste Folge können wir an dieser Stelle noch den Ausblick geben, werden wir einen Blick in dein Filmmuseum werfen. Über das haben wir auch schon mal Andeutungen gemacht. Aber wir wollen uns natürlich dann mal akustisch damit beschäftigen, was es dort zu sehen gibt.
Darauf keine Angst, das wird also jetzt nicht die Präsentation von Exponaten sein, sondern im Mittelpunkt der 16 Abteilungen stehen wichtige und berühmte Protagonisten von Film und Kino aus Baden-Württemberg.
Ach, super.
Ja, und die zum Teil auch weltberühmt wurden und preisgekrönt bis zu Oscars und so fort. Ne? Also insofern mit Sicherheit auch eine spannende Geschichte.
Super, ich freue mich drauf.
Danke.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.